Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 folgende. Das soll heute in der Predigt um den 28. Vers gehen. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Als wir uns zuletzt mit diesem Abschnitt des Wortes Gottes befasst haben, durften wir neu darüber staunen, dass auch wir, die wir zu den Heiden gehören, also zu den nicht-jüdischen Völkern gehören, Anteil haben an den reichen Segensgütern des Evangeliums, von der Gnade Gottes in Christus. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, dass Christus nun auch in uns Heidenchristen die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Nun dürfen auch wir uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit rühmen, wie Paulus sagt, Römer Kapitel 5. Auch dürfen wir uns darüber freuen, dass das jüdische Volk, das jetzt noch zum großen Teil verstockt ist, einst als ganz Israel errettet werden wird, wie Paulus in Römer Kapitel 11 schreibt. Die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit, die wir als Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden haben dürfen, ist eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, in der wir nicht enttäuscht werden. Christus selbst, der in uns und unter uns wohnt, mit dem wir in seiner Gnade, in seiner Stellvertretung vollkommen eins gemacht sind, ist unsere Hoffnung. Er selbst ist unsere Hoffnung. Er ist nicht nur unser Hoffnungsgut, sondern er ist auch diese lebendige Hoffnung hin auf dieses Hoffnungsgut. In Christus ist diese Hoffnung bereits Wirklichkeit, wenn auch eine verborgene Wirklichkeit. Wie Gottes Wege in dieser Zeit immer auch verborgene Segenswege sind. All das, was Gott uns geoffenbart hat in seinem Wort, ist verborgene Wirklichkeit. Erst wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, wenn wir am Ziel sein werden, wird offenbar werden, was wir jetzt schon im Glauben erfassen dürfen. So heißt es in Kolosser Kapitel 3, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird seine Herrlichkeit offenbar sein und auch die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Wir werden, wie Johannes sagt, in der Offenbarung des Johannes als Braut des Lammes die Herrlichkeit Gottes haben, voller Schönheit, ohne jeden Makel. Ich lese einmal dazu das einschlägige Wort aus der Offenbarung, Kapitel 21. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, ein Symbol für die Gemeinde Jesu, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und noch einmal im selben Kapitel, und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, komm, Ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, also die Braut des Lammes, die Gemeinde Jesu, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird in den folgenden Versen geschildert, worin diese Herrlichkeit Gottes besteht. Das steht also noch aus für die Zukunft. Diese Herrlichkeit der Gemeinde Jesu steht im krassen Gegensatz zu der Herrlichkeit der Hure Babylon, Kapitel 18 in der Offenbarung des Johannes. Das ist eine Selbstherrlichkeit, die die Hure Babylon hat. Die Gemeinde Jesu hat die Herrlichkeit Gottes, hat die Herrlichkeit Christus, hat ihre Herrlichkeit in ihm, nicht in sich selbst. In Christus und für Christus. Und so möchte Paulus die ihm anvertrauten Gläubigen einmal vor Christus darstellen wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist Herrlichkeit. Das wartet auf uns und wir warten darauf. Und bis dahin sind wir noch unterwegs. Wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus, wie es in einem Lied heißt: Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und sieht dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Und bis dahin gilt es festzuhalten an Christus, der unsere Hoffnung ist und in dem wir jetzt bereits an der ganzen Fülle seiner Gnade teilhaben. Dazu aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes, die Verse 19 folgende. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn, durch Christus, alles mit sich versöhnte, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Darum müht sich der Apostel Paulus in seiner Verkündigung durch Ermahnung, durch Lehren in aller Weisheit, wie er hier schreibt. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit. Und durch seine Gebete, durch seinen Gebetsdienst. Die Gemeinde Jesu soll feststehen und immer tiefer verwurzelt sein in der Vollkommenheit Christi. So heißt es hier, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen, beziehungsweise besser übersetzt, darstellen. Und das bedeutet zunächst einmal, dass Paulus sie darstellen will in der vollkommenen Gerechtigkeit Christi. Es geht hier um diesen Begriff vollkommen. Es geht zunächst einmal um die vollkommene Gerechtigkeit, die wir haben in Christus. Und der Apostel Paulus schreibt hier an Menschen, die den Weg der lebendigen Hoffnung und der Vollkommenheit in Christus bereits betreten hatten. Sie hatten den Herrn Jesus Christus im Glauben empfangen. Und so wie sie waren als Sünder, in denen nichts Gutes war, mit dem sie vor Gott hätten bestehen können, hatte Christus sie angenommen und sie bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit der er an unserer Stelle den Vater vollkommen verherrlicht hat. Das ist also enthalten in dieser wunderbaren Gerechtigkeit, die wir haben in Christus, dass er an unserer Stelle den Vater im Himmel vollkommen verherrlicht hat. Durch sein ganzes Wesen, durch sein Tun, durch sein Lassen. durch das, was er gepredigt hat, durch die Heilungen, die er vollbracht hat, durch die Wunder, die er getan hat. In all dem hat er den Vater im Himmel verherrlicht. Eine vollkommene Gerechtigkeit, weshalb der Vater sagt, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und mit dieser Gerechtigkeit hat Gott uns nun bekleidet. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, hatte damals und hat heute unter den Geschwistern, an die der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, und auch unter uns Wohnung genommen. Und das alles aus Gnaden, ohne irgendein Verdienst der Werke, ohne dass man den Umweg als Heide gehen musste über das Judentum. Und sie hatten Anteil bekommen an dem ganzen Reichtum der Gnade Gottes in Christus Jesus. Sie waren vollkommen gerecht vor Gott in ihm. Und genau das ist auch unsere Freude immer wieder aufs Neue. Bei allen Mängeln, die wir haben in der Nachfolge Jesu, dürfen wir doch wissen, wir haben diese vollkommene Gerechtigkeit in Christus, die vor Gott gilt, die ihm angenehm ist, Gerechtigkeit Gottes. Wir stehen also nicht mehr unter dem Anspruch des Gesetzes, sondern Christus ist das Ende des Gesetzes. Wer an den glaubt, der ist gerecht, und zwar für immer gerecht. Das ist es, was Geschwister immer wieder lernen dürfen, die aus bestimmten Kreisen herauskommen, wo man sagt, man kann doch seine Gerechtigkeit wieder verlieren. Und unsere Gerechtigkeit ist abhängig von dem, was wir tun oder lassen, ob wir gehorsam sind oder nicht gehorsam sind. Die Gerechtigkeit, die uns in Christus geschenkt ist, ist eine bleibende Gerechtigkeit. Sie umfasst unser ganzes Leben. Das durften die Geschwister damals wissen, das dürfen wir auch wissen. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, wer an Christus glaubt, der ist gerecht, für immer. Nur dass wir eins in Christus erfunden werden, dass auch dieser Glaube ein Werk Gottes ist, das lernen wir aus Römer Kapitel 1. Da ist von der Gerechtigkeit aus dem Glauben die Rede und es heißt, aus Glauben in Glauben. Und das ist nicht irgendeine Formel, sondern dieses in Glauben bedeutet, dass Gott dieses Werk des Glaubens in uns hat. Das heißt, Gott selbst wirkt den Glauben, den er von uns erwartet. Gott erwartet nicht mehr von uns, als dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm Glauben schenken. Und genau diesen Glauben wirkt er in uns durch den Geist Gottes und durch die Offenbarung dessen, was er uns in seinem Wort im Evangelium geschenkt hat. Da wird dieser Glaube geweckt und gewirkt in uns. Das heißt, wir sind nach allen Seiten hin abgesichert, auch was unseren Glauben angeht. Ich könnte ja jemand denken, ja, aber mein Glaube, ne? Ja, diesen Glauben haben wir auch in Christus. Das wird hier deutlich in Römer Kapitel 1. Eingeschlossen darin ist der Tod unseres unseligen Ichs, sündigen Ich-Wesens und auch das Leben, das wir stellvertretend haben in Christus, das uns zugerechnet wird. All das ist enthalten in dieser vollkommenen Gerechtigkeit in Christus. Alles in ihm allein. Er ist die Vollgestalt des Evangeliums, so hat es Schnepel einmal genannt. Die Vollgestalt des Evangeliums, er, Christus selbst. Darüber hinaus gibt es nichts, was wir brauchen. Und darum müht sich nun der Apostel Paulus in seiner Verkündigung und seinen Gebeten, die Gläubigen in dieser vollkommenen Gerechtigkeit Christi zu festigen und zu gründen, damit wir in dieser Gerechtigkeit, wenn wir einmal am Ziel sein werden, erfunden werden. In dieser Gerechtigkeit Christi erfunden werden. und nicht doch noch versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Das ist also von allergrößter Bedeutung und in diesem Sinne ist das Wort vollkommen also zunächst zu verstehen. Den verkündigen wir, nämlich Christus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen, da ist niemand ausgeschlossen, ja, sowohl die Juden als auch die Heiden, alle Völker in dieser Welt, lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen darstellen. Also in der Gerechtigkeit Christi, in dieser vollkommenen Gerechtigkeit Christi. Doch nicht nur das Vollkommen in Christus bezeichnet auch die christliche Reife, die Ganzheit unseres Glaubenslebens, unseres christlichen Wandels. Das eine bezieht sich auf die Glaubensgerechtigkeit, die wir haben in Christus, die Rechtfertigung vor Gott in Christus, und das andere bezieht sich auf unseren Wandel, auf die Nachfolge Jesu, auf das, was wir auch als Heiligungsleben bezeichnen. Vollkommen. Die Zeit des Wartens auf die Wiederkunft Jesu und die Vollendung der Gemeinde Jesu ist keine Zeit der Untätigkeit. Im Gegenteil, sie macht sich in dieser Welt so viel wie möglich nützlich. Es gehört mit zu den unverschämten Lügen und Verleumdungen Satans, dass man behauptet, die Gemeinde Jesu halte wohl Ausschau nach dem Himmel und nach der himmlischen Herrlichkeit, aber sie kümmere sich nicht um die gegenwärtigen Probleme in dieser Welt. Und diese Behauptung ist es nicht wert, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Tausendfach könnte man aus der Geschichte heraus beweisen, dass das nicht der Fall ist. Man könnte aus der Geschichte an vielen, vielen Beispielen deutlich und klar machen, dass es sich hier um eine Verleumdung der Gemeinde Jesu handelt. Bewundernswert ist nicht nur der Einsatz der Gemeinde Jesu in großen Werken und Bewegungen. Wir denken an die vielen diakonischen Einrichtungen als Frucht des Evangeliums, um nur mal ein Werk herauszugreifen. Wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit, das ist eine andere Frage, steht auf einem anderen Blatt. Aber der Ursprung ist wirklich im biblischen Sinne christlicher Natur. Wir denken an Bethel. Und viele, viele andere Werke hat es gegeben als Frucht des Evangeliums. Das ist die eine Seite der Gemeinde Jesu. Die andere ist, und das ist erstaunlich, was es an Veränderungen im persönlichen Bereich des einzelnen Christen gibt, der vom Evangelium erfasst worden ist und Gewissheit hat über die Vergebung seiner Sünden durch das Blut Jesu, dass er mit Gott versöhnt ist, dass er diese lebendige Hoffnung hat im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. Da gibt es Veränderungen im Leben eines Menschen, die Gottes Geist wirkt durch sein Wort. Und das ist immer wieder erstaunlich. Gesinnung und Verhalten im Umgang mit den Ehepartnern, mit den Kindern, Eltern im Berufsleben, in der Gestaltung des ganzen Lebens, da gibt es erstaunliche Veränderungen bei den Einzelnen. Das ist eine Folge davon, dass Christus Wohnung genommen hat in ihnen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da geschehen diese wunderbaren Veränderungen. Die lebendige Hoffnung, die wir als Christen haben, hat also positive Auswirkungen auf unseren Charakter und auf unsere gesamte Lebensführung, auf unser Verhalten. Bereits die alttestamentlichen Gläubigen führten in Erwartung des Messias ein vorbildliches Leben. Ein Beispiel dafür sind die beiden, die uns im Lukas-Evangelium gezeigt werden, die dort erwähnt werden, gehören ja auch noch ins Alte Testament hinein. Zacharias und Elisabeth, von denen es heißt, dass sie ein frommes Leben führten, ein gerechtes Leben vor Gott, in der Einhaltung der Gebote Gottes. Was waren das für Leute? Das waren Leute, die warteten auf den Messias. Und dieses Warten auf den Messias, diese lebendige Hoffnung, die sie hatten, gewirkt durch den Heiligen Geist auch damals schon im Alten Bund, befähigte sie dazu und war ihre Motivation, ein Leben zu führen zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Wir sehen also, diese lebendige Hoffnung, von der Paulus hier spricht in diesem Abschnitt, hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Es geht also nicht nur darum, dass wir uns darüber freuen, jetzt schon darüber freuen, was uns erwartet in Zukunft, wenn wir vollendet sein werden, in der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, diese wunderbare, perfekte Herrlichkeit, die auf uns wartet, sondern es hat auch schon seine Auswirkungen auf diese Zeit im Blick auf unser ganzes Verhalten, im Blick auf unser sogenanntes Heiligungsleben, unseren Dienst für Gott. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wer solch eine Hoffnung hat, der reinigt sich. Ich lese uns mal die einschlägigen Verse. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, zunächst einmal, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wunderbar, ja? Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden in Zukunft. Der Herrlichkeit ist jetzt noch verborgen. Ist noch nicht offenbar, wie wir gehört haben. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, dem Wesen nach, Christus gleich sein, Christus ähnlich sein. Wir werden noch einen neuen Leib bekommen. Die neue Welt wird stofflich sein. Ein anderer Stoff als das, was uns jetzt umgibt, an Materie und was wir an uns tragen, was uns auch viel Not bereitet, unsere leiblichen Gebrechen. Wir können machen, was wir wollen. Irgendwann, ja, führt es in den Tod hinein, in den leiblichen Tod. Dann werden wir einen neuen, unsterblichen Leib bekommen. Es wird alles herrlich sein. Wir werden ihm gleich sein, dem Herrn Jesus Christus, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt kommt es. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Er hat also seine Auswirkung auf das jetzige Leben. Dass wir uns ständig reinigen lassen von all dem, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und genau so bezeugt es Paulus im Epheserbrief, nämlich dass Christus seine Gemeinde vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Gereinigt durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Die Reinigung, von der hier die Rede ist, ist nicht nur ein einmaliger Akt. Manche denken dabei auch an den Taufakt, sondern auch ein fortlaufender Prozess, an den Paulus hier denkt im Epheserbrief. Und so sagt Jesus zu denen, die bereits seine Jünger waren, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein. Und an anderer Stelle sagt er, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir sind seine Jünger und wir werden seine Jünger. Das eine ist die Stellung, die wir haben als Gerechtfertigte vor Gott. Die ist vollkommen, da fehlt gar nichts. In Christus haben wir unsere vollkommene Gerechtigkeit. Und das andere ist der Weg der Heiligung. Ihr werdet meine Jünger. Das ist ein Prozess, der sich vollzieht in unserem Leben. Das vom Heiligen Geist durch Gottes Wort bewirkte Bewusstsein, dass Gott uns unendlich lieb hat, dass er sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Sein Leben, das in uns pulsiert, und die lebendige Hoffnung, die uns erfüllt, die Christus selbst ja ist, motivieren uns dazu, uns dem Willen Gottes gemäß zu verhalten. Auch darum, nicht nur um das Festhalten an der Glaubensgerechtigkeit, sondern auch um diesen Prozess der Umgestaltung hier in dieser Zeit in das Bild Christi. Ich spreche jetzt nicht von der Vollendung, sondern um den Weg dorthin zum Ziel. Der Umgestaltung in das Bild Christi geht es dem Apostel Paulus, wenn er sagt, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen, vollkommen darstellen. Er will die Gläubigen mehr und mehr zur christlichen Reife führen. Das ist hier an dieser Stelle eben auch mit dem Begriff vollkommen gemeint. Das heißt also, dass unser Glaubensleben ein Ganzes sein soll, ein harmonisches Ganzes. Wir alle wissen, wie wir in unserem persönlichen Glaubensleben an bestimmten Stellen unsere großen Probleme haben, an anderen Stellen vielleicht weniger. Und Gottes Wirken an uns geht dahin, uns insgesamt zu einer harmonischen Einheit unseres Charakters, unserer Wesenszüge, unseres Charakters zu machen. Davon spricht auch Jakobus in seinem Brief, wenn er sagt, oder spielt die Geduld eine große Rolle hier, Jakobus Kapitel 1, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Wenn Jakobus hier vom Vollkommen spricht, meint er diese Ganzheit unseres Wesens, diese geistliche Reife, zu der Gott uns durch sein Wort und durch seinen Geist jetzt schon hier schon führen möchte. Auch das dürfen wir darunter verstehen, wenn es hier heißt, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen darstellen, zur geistlichen Reife führen. In diesem Reifeprozess ist es allerdings wichtig, dass wir die Beziehung zu der Gerechtigkeit aus dem Glauben, die wir haben vor Gott, niemals aus den Augen verlieren. Also das ist nun ganz, ganz wichtig. Sich nur mit Heiligungsfragen zu beschäftigen, ohne dass wir immer wieder den Bezug sehen zur Basis unseres Glaubenslebens, nämlich zur Gerechtigkeit aus dem Glauben, da fehlt ja gar nichts, überhaupt nichts. Ja, in unserem Heiligungsleben fehlt immer was, ne? Deshalb will Paulus uns ja zur geistlichen Reife führen durch seine Verkündigung. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dass da immer ein Zusammenhang besteht, dass wir die Basis vergessen, kommen wir in ein eigenes Heiligungsstreben hinein, in eine pharisäische Frömmigkeit. Das ist ein großes Problem bei vielen. Sie sagen, Glaubensgerechtigkeit, das gehört an den Anfang, jetzt lassen wir das mal hinter uns. Und jetzt geht es nur noch um Heiligung, jetzt geht es nur noch um das, was ich zu tun habe und wie ich wandeln soll und wie ich mich verhalten soll. Sie sehen nicht, dass da immer eine enge Beziehung besteht. Das findet man sowohl in den Predigten als auch in den vielen Veröffentlichungen, dem, was man so liest, dass das eben zu kurz kommt, dass man diese Beziehung nicht immer im Auge behält. Und kein Wunder, dass es dann auch oftmals an Gewissheit des Heils fehlt, denn dann mache ich zur Grundlage der Gewissheit eben auch meinen Wandel. Und da der mangelhaft ist und unvollkommen, klar, dann mangelt das auch dann irgendwann an der Gewissheit meines Heils. Also diesen Bezug müssen wir immer sehen, das ist mir noch wichtig. Das Zunehmen in diesem Reifeprozess der Vollkommenheit ist, so will ich es jetzt einmal nennen, ein umgekehrtes Wachstum. Ein umgekehrtes Wachstum. Das heißt, es ist ein Abnehmen im Blick auf uns selbst und ein Zunehmen im Blick auf die Fülle Christi. Dieses Wachstum macht uns nicht unabhängiger, sondern es führt uns in eine tiefe und immer tiefer werdende Abhängigkeit hinein von unserem Herrn Jesus und der Fülle seiner Gnade. Es macht uns ärmer in uns selbst und reicher in Christus. Es ist eben ein Wachstum in der Gnade. Es ist nicht ein Wachstum in uns selbst, sondern ein Wachstum in seiner Gnade. Es ist ein Wandel in der Gnade Christi. Und das ist dem Apostel Paulus hier wichtig, auch am Anfang von Kapitel 2 im Kolosserbrief, wo er sagt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus empfangen habt, angenommen habt, so lebt, gemeint ist, so wandelt auch in ihm. Also in eurem ganzen Verhalten bleibt in ihm, so wandelt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Also auch im Blick auf euer Verhalten seid ihr ganz und gar unter der Gnade und abhängig von ihm und werdet immer abhängiger. Voraussetzung dafür, und das gehört mit in diesen Prozess hinein, der Heiligung oder der Darstellung in der Vollkommenheit, jetzt im Blick auf das Heiligungsleben, der Reife, der christlichen Reife, Voraussetzung ist, dass wir immer wieder zugeben, wer wir eigentlich sind, von Natur aus, von unserer Naturanlage her, die wir empfangen haben von Adams Sündenfall. Durch den Sündenfall Adams, dass wir das zugeben. Und ich glaube, da mangelt es oft bei uns. Wir machen oft den zweiten Schritt vor dem ersten, bemühen uns, uns besser zu machen, statt zuzugeben, dass wir genau das Gegenteil von dem sind und in uns haben von Natur, was Gott gefällt. Dass wir doch mal zugeben, dass wir geizig sind. Selbst wenn wir viel geben, sind wir von Natur aus geizige Leute. Dass wir bitter sind, von Natur aus, unversöhnlich sind. Keine Liebe haben zu Gott, keine Liebe haben zum Mitmenschen. Ungeduldig sind, eifersüchtig sind, neidisch sind, faul sind und unrein sind in uns selbst. Das gilt es mal zu bekennen vor Gott. Herr, Herr, das bin ich. Ne? So bin ich. Wenn der Geist Gottes uns überführt durch das Wort Gottes und durch auch entsprechende Erfahrungen, die wir manchmal leider machen, dann können wir nur sagen, ja, Herr, können wir uns nur tief, tief beugen. Hochmütig, ich bin hochmütig von Natur. Ne? Ich bin hochmütig, ich bin stolz, ich habe ein stolzes Wesen. Ne? Ich bin ein Heuchler. Das Wort für Heuchelei in der Bibel hat die Bedeutung von Schauspielerei. Ich bin von Natur aus ein Schauspieler, der nicht echt ist. Das bin ich von Natur. Ich denke manchmal, wir haben Probleme damit, unsere Masken aufzusetzen. Ist auch unangenehm. Ne? Mir geht es immer am besten, wenn ich auf der Kanzel stehe. Ne? Dann brauche ich meine Maske nicht zu tragen. Euch wird es langsam warm darunter. Ja, aber ich denke manchmal, das Hauptproblem besteht für uns auch in der Corona-Zeit nicht darin, dass wir unsere Masken aufsetzen, sondern dass wir unsere Masken absetzen. Das ist unser Hauptproblem. Ja? Denn von Natur aus tragen wir alle Masken. Ne? Rein äußerlich nicht, aber innerlich. Vor anderen. Versuchen wir etwas zu sein und verhalten uns manchmal auch dementsprechend. Seht mal, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich sagen kann, nun, all das, was ich nicht habe im Blick auf das Wohlgefallen Gottes, das habe ich nun in Christus. Er ist meine Versöhnlichkeit, meine Bereitschaft zur Versöhnung. Er ist meine Liebe zum Vater, zum himmlischen Vater. Er ist meine Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu den Menschen, die Christus noch nicht haben. Er ist meine Geduld. Er ist meine Reinheit. Er ist mein Fleiß. Besonders die fleißigen Leute haben es an dieser Stelle schwer zu sagen, Herr, du allein bist mein Fleiß. Von Natur aus bin ich nicht fleißig. Er ist alles, was dem Vater im Himmel gefällt. Das ist wichtig. Das ist er, Christus. Paulus spricht, wir kommen langsam zum Schluss, Paulus spricht im Römerbrief Kapitel 11 davon, dass Gottes Weg mit der Völkerwelt insgesamt, mit allen Völkern, auch mit den Juden, darin besteht, dass er sie zunächst einmal einschließt in den Ungehorsam. Das heißt, Gott macht sie zu Sündern, zu solchen, die nichts zu bringen haben als ein böses, sündiges Herz, das Gott nicht gefallen will. So wie Gott auch zu seinem Volk Israel immer wieder sagt, ihr seid ein halsstarriges Volk, das gilt für alle, durchweg. Gott beschließt sie, schließt sie ein in den Unglauben, in den Ungehorsam. Wozu? Damit er sich aller erbarme. Gott macht dich auf jedem Gebiet deines Lebens zu einem Sünder, zu einem, der nichts zu bringen hat. Warum? Damit Christus in seinem Erbarmen, in der Fülle seiner Gnade, für dich da ist. Nur da ist Christus, der uns nicht nur vergibt, sondern auch Sieg schenkt über die Sünde, der unser Leben verändert. Nur da. Und deshalb haben viele, und wir wollen uns da nicht ausklammern, an bestimmten Stellen in ihrem Leben immer wieder Probleme, bestimmte Dinge unter die Füße zu bekommen. Weil sie zuvor nicht kapituliert haben, nicht gesagt haben, Herr, ich habe das nicht, ich bin genau das Gegenteil. Und hab Dank, dass du das gut gemacht hast am Kreuz und dass du nun mein Leben bist. Ja? Das Leben, das du in mir lebst, wie der Weinstock den Reben den Lebenssaft gibt. Ne? Das Bild vom Weinstock ist ja wunderbar. Wunderbar. Die Rebe bezieht ihren Lebenssaft, um Frucht zu bringen, aus dem Weinstock. Sie hat nichts in sich selbst, sagt der Herr Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir das immer wieder klar vor Augen haben. Hier gibt es wunderbare Veränderungen. Auch was die Demut angeht. Das wollen wir durchaus nochmal hören, was Luther seinem Freund Spalatin einmal geschrieben hat. Du schreibst, dass der Fürst, der Landesfürst, meiner öfter in Ehren erwähnt. Er hat eine hohe Meinung von Luther. Ich freue mich daran nicht. Ich bin es nicht wert, dass nur ein einziger Mensch meiner gedenkt, geschweige denn ein Fürst und gar ein solcher. Luther hatte Achtung vor diesem Fürsten. Ich sehe und erfahre vielmehr, dass mir diejenigen am meisten nützen, die meiner am schlechtesten gedenken. Wie konnte Luther so reden? Hat sich nicht wichtig genommen, ja? Christus war seine Demut. Luther war von Natur aus genauso stolz, wie wir alle von Natur aus sind. Christus war seine Demut, deshalb konnte er das hier so sagen. Und Paulus ist darum bemüht, die Gläubigen auch in dieser Hinsicht, also was den Wandel betrifft, in Christus vollkommen darzustellen, das heißt, sie zur geistlichen Reife zu führen. Christus ist unsere Heiligung. Christus ist unsere Heiligung. Wodurch geschieht das? Durch das Wort Gottes, ihr Lieben. Und darum predigt der Apostel Paulus. Wie es heißt in Vers 24 oder 25, dass ich euch sein Wort reichlich, das heißt in seiner ganzen Fülle, predigen soll. Ihn verkündigen wir. Es geschieht alles durch Gottes Wort. Christus, die zentrale Mitte in diesem Wort, das Evangelium. Und so haben wir jetzt bereits unsere Vollkommenheit in Christus bis einmal die ganze Schönheit und Reinheit der Gemeinde Jesu in vollkommener Weise, in perfekter Weise in der neuen Welt offenbar werden wird. Einmal, ihr Lieben, wird alles anders. Ne? Aber mit unserem alten Menschen überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Gar nichts mehr. Alles verherrlicht Gott. Und bis dahin wollen wir uns den Dienst des Wortes Gottes mit großer Freude gefallen lassen. Ihr Lieben, es gibt solche, denen es nicht vergönnt ist, das Wort Gottes in irgendeiner Gemeinde zu hören. Sie leiden darunter. Es fehlt ihnen die Gemeinschaft des Glaubens im gemeinsamen Hören und Austausch des Wortes Gottes und die Ermutigung und auch Korrektur, die damit verbunden ist. Luther vergleicht das Evangelium mit einem fahrenden Platzregen, der dahin läuft. Was er trifft, das trifft er. Was fehlt, das fehlt. Er kommt aber nicht wieder, bleibt auch nicht stehen, sondern die Sonne und Hitze kommen hernach und lecken ihn auf. Es ist wie ein Platzregen, er ist mal hier, mal dort, er bleibt nicht an einem Ort. Ja? Noch haben wir hier im Wuppertal die Möglichkeit, das Evangelium von der allgenugsamen Gnade Gottes in Christus zu hören. Noch ist es zu hören hier im Wuppertal, ja? Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Suche den Herrn, solange er nahe ist. Und zwar in seinem Wort. Suchet alles und findet alles in Christus. Eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott und ein Wachstum in der Vollkommenheit geistlicher Reife. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Evangelium, für die frohe Botschaft von Christus. Nichts anderes kann uns froh machen, als das, was du uns selbst, Vater im Himmel, in Christus, deinem lieben Sohn, geschenkt hast. Volle Genüge, alles, was dir wohlgefällig ist, haben wir in deinem geliebten Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und darum, weil wir in Christus sind, weil er unser ist und wir sind sein, hast du auch Wohlgefallen an uns. Ach Herr, lass uns das tiefer begreifen, lass uns das klarer erkennen und froh darüber werden, dich rühmen und preisen für dein wunderbares Evangelium. Amen.